Abendmahl. Abendmahl, was man immer am Sonntagmorgen feiert. Abendmahl. Wir feiern heute Abendmahl und irgendwie scheint es selbstverständlich zu sein. In jeder Kirche wird Abendmahl gefeiert. Aber was ist eigentlich das Abendmahl? Warum feiern wir Abendmahl? Was bedeutet das Abendmahl? Und feiern wir das überhaupt richtig? Was feierst du, wenn du Abendmahl feierst? Ich glaube, das ist eine ganz einfache Frage, aber es ist eine wichtige Frage. Und was erwartest du? Warum gehst du dahin? Was bringst du damit zum Ausdruck? Darüber wollen wir heute nachdenken. Und das Abendmahl war für die ersten Christen schon wichtig. In Apostelgeschichte 2, Vers 42 lesen wir, was das Leben der Christen prägte. Von Anfang an waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Also Abendmahl hat ganz viel mit dem zu tun, was Christsein, die Gemeinschaft von Christen ausmacht. Da geht bis zurück zum Anfang. Ja, es geht sogar noch weiter. Es geht zurück auf Jesus. Die Übersetzung hier verwendet die Formulierung, das Mahl des Herrn. Warum das Mahl des Herrn? Das hat was mit der Einsetzung des Abendmahls zu tun und das ist sicher keine Neuigkeit. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, was ist das Abendmahl, warum feiern wir es und was bedeutet das für unser Leben? Und wir lesen Markus 14, Vers 12 bis 26. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem Tag, an dem man das Passahlamm schlachtet, fragten die Jünger Jesus, wo sollen wir das Passahmahl für dich vorbereiten? Er gab zwei von ihnen den Auftrag. Geht in die Stadt, also nach Jerusalem. Dort werdet ihr einem Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht und sagt dort zu dem Hausherrn, der Meister lässt fragen, wo ist der Raum für mich, in dem ich mit meinen Jüngern das Passahmahl feiern kann. Er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Sitzpolstern ausgestattet und für das Festmahl hergerichtet ist. Bereitet dort das Passa für uns vor. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg. In der Stadt angekommen, fanden sie alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte und bereiteten das Passahmahl vor. Als es Abend geworden war, kam Jesus mit den 12. Während sie bei Tisch waren und aßen, erklärte er, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Einer, der hier mit mir ist. Die Jünger waren bestürzt und einer nach dem anderen fragte ihn, doch nicht etwa ich? Es ist einer von euch 12, erwiderte er. Einer, der mit mir das Brot in die Schüssel taucht. Der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm in der Schrift vorausgesagt ist, doch weh dem Menschen, durch den er verraten wird. Für diesen Menschen wäre es besser, er wäre nie geboren worden. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Er sagte zu ihnen, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Ich sage euch, ich werde nicht mehr vom Saft der Reben trinken bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein trinken werde im Reich Gottes. Nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Eine bedeutungsvolle Mahlzeit, das werden wir merken, das ist kein ganz normales Passahmahl. Wobei auch schon das Passahmahl eine bedeutungsvolle Mahlzeit war. Was war denn ein normales Passahmahl? Was hat man da gefeiert? Das Passahfest ist eines der wichtigsten jüdischen Feste gewesen, damals und auch heute. Damals war das noch ein Wallfahrtsfest. Wenn man ein Passahlamm essen wollte, dann musste man nach Jerusalem. Nur dort im Tempel wurden Lämmer geschlachtet. Heute, wo es keinen Tempel mehr hat, wird beim Passamahl kein Lamm mehr gegessen, sondern da wird ein Lammknochen, soweit ich weiß, mit ein bisschen Fleisch dran hingelegt als Erinnerung. Aber es werden keine Passalämmer mehr geschlachtet. Zur Zeit Jesu war das anders. Dort wurden im Tempel Passalämmer geschlachtet. Wer nicht nach Jerusalem konnte, hat das Passamahl zu Hause gefeiert, dann auch ohne Lamm natürlich. Und wer nach Jerusalem gehen konnte, so wie Jesus, der konnte dann das Passamahl feiern mit Passalamm. Das Passafest, das erinnert die Israeliten, die Juden an ihre Zeit in Ägypten. In der Geschichte Israels gibt es ja die Zeit, wo sie in Ägypten als Knechte, als Sklaven gehalten wurden. Dort mussten sie für den Pharao arbeiten. Dort wurden sie als Volk unterdrückt. Und kurz vor dem Auszug aus Ägypten, als in der entscheidenden Nacht das Volk vor der Befreiung stand, zu diesem Zeitpunkt gibt Gott dem Volk die Anweisungen zum Passafest. Sie sollen ein Lamm schlachten, also genau, ein Lamm töten, es gut durchbraten und dann als Familien miteinander essen. Sie sollen ungesäuertes Brot dazu essen und sich bereit sein für den Auszug aus Ägypten. Es gab keine Möglichkeit mehr, das Brot mit Sauerteig zu versetzen und zu warten, bis da das Brot durchgesäuert ist. Und es gab eigentlich zwei Feste, das Passafest und das Fest der ungesäuerten Brote. Beides wird in 2. Mose 12 erklärt. Und beides war Praxis in Israel. Am ersten Tag der ungesäuerten Brote, also sozusagen in der Nacht, weil der Tag beginnt in damaliger Zeitrechnung nicht nach Mitternacht, sondern nach Sonnenuntergang. Also am Abend des ersten Tages des Fests der ungesäuerten Brote hat man das Passalamm miteinander gegessen, in der Nacht. Man hat sich vorbereitet auf den Auszug. Und jedes Passamahl war eine Erinnerung. Erinnerung an das, was Gott getan hat. Eine Erinnerung an das, was dort damals geschehen ist. Wir wissen aus dem rabbinischen Judentum, was erst nach Jesu Tod und nach 70 nach Christus entstanden ist, dass es auch zur Ordnung des Passamahls gehört hat, dass der Sohn, ich glaube der jüngste Sohn, den Vater gefragt hat, warum ist diese Nacht so anders als andere Nächte? Und dann hat der Vater angefangen zu erzählen und zu erklären und man hat sich erinnert an die großen Taten Gottes, dass dieses Volk aus Ägypten ausgezogen ist, dass dieses Volk von der Macht des Pharaos befreit wurde, dass Gott Wunder getan hat, dass er sie durch die Wüste bis an den Sinai geführt hat, dass er dort einen Bund mit ihnen geschlossen hat und dass sie als Volk in ein neues Land gekommen sind. Das war ein Fest der Erinnerung. Das war ein Fest der nationalen Identität. Denn dort am Sinai sind sie Gottes Volk nochmal neu geworden. Mit den Gesetzen, mit den Vorschriften. Es hat sie erinnert an die Zeit, wo sie eingezogen sind ins verheißene Land. Und es war ein Fest der Hoffnung. Man hat sich daran erinnert, wenn man das Passamahl gefeiert hat, man hat sich erinnert an das, was Gott versprochen hat. Und gerade zur Zeit Jesu, wo die Juden ja kein freies Volk waren, seit Jahrzehnten immer noch unter Fremdherrschaft standen, zur Zeit Jesu von den Römern, war das natürlich auch ein Hoffnungsfest. Gott wird seinen Erlöser senden. Es geht um Erinnerung an die Befreiung aus Ägypten und es geht um Hoffnung. Und dieses Passafest will Jesus mit seinen Jüngern feiern. Das war ihm wichtig. Darauf hat er Wert gelegt, Das hat er auch vorbereitet. So wie das hier klingt, hatte Jesus einen Raum organisiert. Und er hat seinen Jüngern gesagt, geht dahin, der Raum ist für uns reserviert. Er hat ihnen gesagt, wie sie diesen Mann finden können, wieder auf spezielle Art und Weise. Eigentlich war es nicht die Aufgabe von Männern, Wasserkrüge durch die Gegend zu tragen in der damaligen Zeit, sondern eher Aufgabe von Frauen. Und ich habe letzten Sonntag schon gesagt, zu der Zeit, Wallfahrtsfest, ist die Bevölkerung von Jerusalem angestiegen. Es waren nicht nur 30.000 oder 80.000, sondern 250.000, die zu der Zeit in Jerusalem waren. Man musste den Raum reservieren. Wir wissen nicht, wie Jesus das gemacht hat. Aber auf jeden Fall, es gibt einen Ort. Es ist alles vorbereitet. Aber interessanterweise, all das, was ich jetzt gerade eben erklärt habe, mit Ägypten, mit Mose, mit Sklaverei, kommt in unserem Text gar nicht vor. Man muss ehrlicherweise auch sagen, ich finde es immer wieder wichtig, wir sagen ja als Gemeinde, die Bibel ist Gottes Wort und wir vertrauen, dass die Bibel glaubwürdig ist. Wenn man dann die vier Evangelien liest, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, dann wird man feststellen, dass im Johannesevangelium kein zwar ein letztes Mal berichtet wird, aber keine Einsetzung des Abendmahls. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen. Die Einsetzungsworte zum Abendmahl findet man nur in den sogenannten synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, synoptisch, weil die viele Texte gemeinsam haben, und im ersten Korintherbrief. Nur dort wird das Abendmahl eingesetzt. Das zweite ist, dass man manchmal den Eindruck gewinnen könnte, dass Jesus im Johannesevangelium vor dem Passafest gestorben ist, also bevor man die Passalämmer geschlachtet hat und bevor man das Passamahl gefeiert hat. Aber in Matthäus, Markus und Lukas heißt es, dass sie das Passamahl gefeiert haben. Ich sage das, weil ich das wichtig finde, dass wir diese Unterschiede wahrnehmen. Und dafür gibt es Lösungen, dafür gibt es Erklärungsmöglichkeiten. Es gibt keine Erklärungsmöglichkeit, die alle Forscher überzeugt haben. Es gibt die Möglichkeit, das Johannesevangelium so zu verstehen, dass es zu der Chronologie der Synoptiker passt. Und es gibt die Möglichkeit, die Synoptiker so zu verstehen, dass sie zur Chronologie des Johannesevangeliums passt. Also beim Johannesevangelium würde das bedeuten, dass all das, was dort über das Passamahl geschrieben ist, nicht voraussetzt, dass das Passamahl noch nicht stattgefunden hat, sondern dass mit dem Passamahl nicht nur dieser eine Abend gemeint ist, sondern diese 7 Tage, Fest der ungesäuerten Brote. Dann war das wirklich ein Passamahl. Und bei den Synoptikern könnte man sagen, Jesus hat das Passamahl vorweggenommen, er hat es einen Abend früher gemacht. Das Interessante an der Streitigkeit in der Forschung ist, alle sind sich einig, Jesus hat auf jeden Fall ein Passamahl gefeiert. Wann es stattgefunden hat, das ist ein bisschen strittig. Langer Rede, kurzer Sinn. Alle sind sich einig, Jesus hat ein Passamahl gefeiert. Ja, aber wenn er es einen Tag vorher gefeiert hat, dann hat er ja gar kein Passalamm gehabt, weil die war noch nicht geschlachtet. Richtig. Aber das Passalamm kommt in den Abendmahlsworten auch mit keinem Wort vor. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ist noch interessant. Das war eigentlich nur so ein Einschub, weil mir es wichtig ist, dass wir auch versuchen zu verstehen, dass es da keine Widersprüche gibt. Aber jetzt, um unter euch zu helfen, wenn ihr selber mal die Bibel lest, und ich finde es immer schlimm, wenn irgendjemand anders anfängt, euch zu erklären, wo es da vielleicht Probleme geben könnte. Ich finde, das ist auch meine Aufgabe. Aber jetzt richten wir unseren Blick auf das Passamahl. Denn da sind sich ja alle einig, er hat ein Passamahl gefeiert. Vielleicht ohne Lamm, aber interessanterweise spielt das Lamm überhaupt gar keine Rolle. Und was normal war bei jedem Passamahl, war, dass der Vater, der Hausvater, gewisse Elemente des Passamahls erklärt hat, gedeutet hat. Und das tut Jesus auch. Aber er erklärt Dinge auf eine Art und Weise, die gar nichts mit dem Original Passamahl zu tun haben. Sondern er gibt Elementen des Essens eine neue Bedeutung. Eine Bedeutung, die für uns heute wichtig geworden ist. Und wir werden gleich auf Brot und Wein eingehen. Aber vorher gibt es noch einen Punkt, wo deutlich wird, was denn Thema dieses Essens ist. Man muss sich ja vorstellen, die haben da stundenlang miteinander gegessen. Oder das war kein Fast Food. Ein Passamahl hatte mehrere Gänge. Es gibt im Passamahl 4 Kelche, die getrunken werden. Jeder hat übrigens seinen eigenen Kelch. Es gibt verschiedene Phasen. Und das war wirklich ein Fest. Man lag zu Tisch. Man hat sich Zeit genommen. Und von dem, was wir von dem Passamahl wissen, wissen wir einfach nur 2 Dinge. An dem Abend scheint es 2 Themen gegeben zu haben. Einmal den Verrat und einmal die Bedeutung des Abendmahls. Und schon beim Verrat, finde ich, wird deutlich, es geht bei diesem Passamahl nicht um Israel, nicht um den Auszug aus Ägypten, sondern es geht um Jesus. Im Zentrum steht, dass Jesus ankündigt, ich werde verraten. Einer von euch wird mich verraten. Im Text unmittelbar vorher wird beschrieben, wie Judas sich bereit erklärt hat, aufgrund von Geld Jesus auszuliefern. Und wenige Verse vorher wird erklärt, dass die hohen Priester ein Interesse daran haben, Jesus hinzurichten, wenn möglich, nicht am Fest. Es gelingt ihnen offensichtlich nicht ganz. Aber Judas ist bereit. Er plant, Jesus zu verraten. Und Jesus weiß davon. Nicht nur das Passamahl ist vorbereitet. Nicht nur der Raum ist vorbereitet, sondern auch Jesus ist vorbereitet. Jesus ist innerlich vorbereitet. Aus anderen Evangelien wissen wir, er weiß, dass es Judas ist. Er sagt es ihm auch im Rahmen dieses Essens. Aber hier wird deutlich, Jesus erklärt seinen Jüngern, heute Abend geht es um mich. Heute Abend werde ich verraten. Heute Abend werde ich gefangen genommen. Ich selbst stehe im Zentrum der Ereignisse. Und es ist nochmal eine Warnung an Judas. Er sagt es eindeutig. Er sagt, für diesen Menschen wäre es besser, er wäre nie geboren worden. Aber er sagt auch, dass er bereit ist, den Weg zu gehen, der ihm in der Schrift vorausgesagt ist. Jesus sagt, das alles ist nicht Zufall, sondern das ist Gottes Wille, Gottes Weg für mich. Und wir merken hier, wie das, was Gott möchte, mit dem zusammenkommt, was ein Mensch möchte. Und es ist nicht so, dass dieser Mensch keine Verantwortung für seine Taten hätte, sondern Judas entscheidet sich selbst, ich will Jesus ausliefern. Und Gott entscheidet, auf diesem Weg werde ich meine Geschichte schreiben. Und wenn Jesus davon spricht, dass es in der Schrift angekündigt ist, dann meint er vor allem Jesaja 53. Dann ist die Rede davon, dass ein Erwählter Gottes, ist in Jesaja 53 Rede, dass ein Erwählter Gottes von allen verachtet wird. Dass er stellvertretend für das Volk stirbt. Dass er die Schuld des Volkes auf sich nimmt. Das steht schon in Jesaja 53. Dass er wie ein Verbrecher behandelt wird, obwohl er kein Unrecht getan hat. Wir lesen in Jesaja 53, Vers 3, alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab, wir rechneten nicht mehr mit ihm. Und es heißt auch in Vers 7, er wurde misshandelt, aber er trug es ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn er zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldet er alles Schweigen, ohne zu klagen. Sie begruben ihn zwischen Verbrechern, mitten unter den Ausgestoßenen, obwohl er kein Unrecht getan hatte und nie ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen war. Wenn man sich vor Augen hält, was mit Jesus geschieht, und dann Jesaja 53 liest, ein Text, der 700 Jahre vorher geschrieben ist, dann merkt man, Das, was mit Jesus geschieht, davon ist in Jesaja 53 die Rede. Da stirbt einer, der unschuldig ist. Da wenden sich alle ab von ihm. Und davon geht Jesus aus. Dazu ist er bereit. Manchmal habe ich den Eindruck, dass mir Menschen die Frage stellen, was hat Gott für ein Problem mit mir? Was hat Gott für ein Problem mit mir? Was wirft er mir vor? Ich bin doch ein ordentlicher Mensch. Ich habe mir doch nichts zu Schulden kommen gelassen. Ich bin kein Mörder. Ja, vielleicht habe ich jemanden mal angelogen. Aber eigentlich bin ich doch ganz in Ordnung. Was hat Gott für ein Problem mit mir? Warum muss er Sünde bestrafen? Und wir merken, und ich merke immer wieder, wenn Leute diese Frage stellen, dann haben sie nicht verstanden, worum es geht. Es geht nicht darum, dass ein Gott ein Problem mit mir hat, sondern es geht darum, dass ich ein Problem mit Gott habe. Es geht nicht darum, dass Gott ein Problem mit mir hat, sondern von meiner Seite kommt Lieblosigkeit, Gleichgültigkeit, Egoismus, Hass, Unfreundlichkeit. Und weil das einzige Problem, was Gott hat, ist, dass er uns liebt, dass wir ihm nicht egal sind. Und das wird auch hier wieder deutlich, denn selbst wenn man jetzt sagen würde, okay, bei Judas ist noch nicht so ganz klar, dass es hier wirklich um Jesus geht, wenn Jesus weiterredet und die Bedeutung dieses Males erklärt, dann sagt er, hier geht es um mich. Wir lesen im Text, im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Er sagte zu ihnen, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Mein Leib, mein Blut. Ich glaube, wenn noch irgendjemand daran gezweifelt hat, worum es beim Abendmahl geht, dann wird hier deutlich, es geht um Jesus. Es geht nicht um das Brot, sondern es geht um Jesus. Es geht nicht um den Kelch oder um den Wein, sondern es geht um Jesus beim Abendmahl. Dieser Kelch, dieser Traubensaft bei uns und dieses Brot symbolisieren Jesus. Die Theologie hat eine lange Diskussion. Was passiert beim Abendmahl? Wird das Brot wirklich in Leib Christi verwandelt? Oder ist Christus einfach in der Substanz gegenwärtig, wenn wir das aufnehmen? Wir vertreten als Gemeinde ein symbolisches Verständnis, kein sakramentales Verständnis des Abendmahls. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich glaube einfach, dass das der naheliegendste Verständnis des Textes ist. Kein Jude würde Blut trinken oder Fleisch roh mit Blut essen. Schon gar kein Menschenfleisch. Und die ganze Diskussion geht um ein Wort. Ist. Das ist mein Leib. Und der Clou bei der Geschichte, Jesus hat nicht Griechisch gesprochen, sondern wahrscheinlich Aramäisch, also einen hebräischen Dialekt. Und im Hebräischen braucht man gar kein Ist, um diesen Satz zu machen. Im Hebräischen gibt es Nominalsätze, da braucht es gar kein Verb. Wahrscheinlich hat Jesus dieses Verb gar nicht verwendet. Das Naheliegende ist, dass dieser Text einfach sagt, versteht ihr? Das Brot symbolisiert meinen Körper. Und das Blut steht für mein Leben. Denn im Blut ist das Leben. Und ich blicke mit euch voraus, was am Kreuz passiert. Ich sterbe am Kreuz. Ich gebe meinen Körper hin. Und ich vergieße mein Blut. Das Kreuz war eigentlich ein relativ unblutiger Tod. Die Geißelung vorher, da ist viel Blut geflossen. Aber am Kreuz selber, mit diesen paar Nägeln, nein, man ist nicht an Blutverlust gestorben, man ist jämmerlich erstickt oder an Herzversagen oder an Kreislaufkollaps oder so, aber nicht verblutet am Kreuz. Wenn man es bis zum Kreuz geschafft hat. Manche sind schon bei der Geißelung gestorben. Aber Jesus bringt einfach ein Bild und er sagt, ich gebe mein Leben für euch hin. Und für jeden Juden war klar, wenn Blut vergossen wird, dann ist die Rede vom Opfer. Dann ist die Rede von Stellvertretung. Dann ist die Rede davon, dass etwas anderes für mich stirbt. Das war doch jedem Juden klar. Im Judentum gab es Tieropfer. Und beim Tieropfer wurde das Blut verwendet und an den Altar gegossen und es wurde deutlich gemacht, damit ist Vergebung möglich. Stellvertretung ist ja keine christliche Idee, sondern kommt im Alten Testament vor. Es geht darum, dass Tiere an der Stelle von Menschen sterben, dass Tiere stellvertretend für uns geopfert werden. Nicht damit Gott wieder mit uns versöhnt wird, sondern damit wir mit Gott versöhnt werden. Wir brauchen Versöhnung mit Gott. Wir brauchen Vergebung. Wir brauchen Erneuerung. Und es wird auch bei Jesus deutlich. Er war ohne Schuld und geht ans Kreuz. Und sein Problem ist, du bist ihm nicht egal. Es ist ihm nicht egal, wenn du ohne ihn lebst. Es ist ihm nicht egal, wenn du gottlos bist. Wenn du orientierungslos bist. Wenn du lieblos bist. Wenn du einsam bist. Deshalb kommt Jesus. Deshalb stirbt Jesus. Und wenn wir das Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns an das, was Jesus getan hat für uns. Und deswegen ist dieses Abendmahl ein Jesusfest. Es geht um Jesus. Und Jesus erläutert es. Und es geht sogar noch um mehr. Es geht um das Blut des Bundes. Im Hintergrund dieser Formulierung beim Abendmahl steht 2. Mose 24, Vers 8. Dort war das Volk Israel am Sinai angekommen. Dort hatten sie die 10 Gebote gehört. Dort hat Mose das Volk Israel gefragt, möchtet ihr mit Gott einen Bund schließen? Wollt ihr auf diesen Bund eingehen? Diesen Vertrag, dieses Abkommen. Wollt ihr das befolgen, was Gott euch sagt? Wollt ihr diese Erwählung, die Gott euch schenkt, annehmen? Und das Volk hat gesagt, ja, wir wollen das. Und dann hat Mose Stiere schlachten lassen, ein Altar. Die eine Hälfte des Blutes hat er in eine Schale gefüllt und die andere Hälfte wurde an den Altar gegossen. Und in 2. Mose 24, Vers 8 lesen wir, dass nachdem das Volk gesagt hat, wir wollen alles gehorsam tun, was der Herr uns befiehlt, da heißt es, darauf sprengte Mose aus den Schalen Blut über das Volk und sagte dazu, durch dieses Blut wird der Bund in Kraft gesetzt, den der Herr jetzt mit euch auf der Grundlage dieser Gebote und Gesetze beschließt. Nochmal. Durch dieses Blut wird der Bund in Kraft gesetzt, den der Herr jetzt mit euch auf der Grundlage dieser Gebote und Gesetze beschließt. Und genau das geschieht auch hier bei Jesus. Jesus bietet eine neue Gemeinschaft mit Gott an. Er öffnet die Möglichkeit, auf einer neuen Grundlage die Beziehung zu Gott zu führen. Er ist bereit, stellvertretend für uns zu sterben. Ich komme gleich nochmal drauf, dass er das ja auch sagt. Aber hier einfach der Gedanke, es ist ein neuer Bund. Etwas Neues. Es heißt nicht, dass der alte Bund voller Lug und Trug war, sondern dass er jetzt anfängt, ein neues Gottesvolk zu schaffen. Ein Gottesvolk, was nicht nur aus Juden besteht, sondern aus Juden und Nichtjuden. Deswegen feiern wir heute Gottesdienst. Ein Gottesvolk, was sich nicht mehr im Tempel trifft, sondern was sich überall auf der Welt trifft. Ein Gottesvolk, das nicht sich an die Gebote halten muss, die im Alten Testament stehen, sondern die diese neuen Gebote halten muss, die Gott ihnen gegeben hat. Durch Jesus, nämlich die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten. Ein Volk, was sich um Jesus schart und was seinen Ursprung in Jesus hat. Was kein Tier mehr opfern muss, sondern wo Jesus ein für alle Mal gestorben ist, um uns die Beziehung zu Gott zu ermöglichen. Es geht um Jesus. Er ermöglicht einen neuen Bund durch das, was er am Kreuz getan hat. Unsere Beziehung zu Gott steht nicht mehr auf der Grundlage dessen, was das Volk am Sinai gehört hat, sondern auf der Grundlage dessen, was Jesus uns gibt. Er schenkt sich uns selbst. Er gibt Vergebung. Ein neuer Bund. Und noch das Letzte. Es geht um Jesus. Jesus spricht davon, dass es eine neue Tischgemeinschaft entsteht für die Ewigkeit. Wir lesen hier, dass er sagt, ich gebe mein Leib, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Ich sage euch, ich werde nicht mehr vom Saft der Reben trinken bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein trinken werde im Reich Gottes. Bei Lukas und Paulus heißt es für uns vergossen. Hier heißt es für viele. Das eine ist persönlicher, das andere ist unpersönlicher. Was hat Jesus jetzt wirklich gesagt? Für viele, allgemein oder für uns? Ich glaube, er hat beides gesagt. Ich frage mich immer, wie stellen wir uns das vor, die Einsetzung des Abendmahls? Die haben ja da stundenlang miteinander gesessen und geredet und gegessen. Ich meine, da hat Jesus nicht nur drei Sätze gesagt und ansonsten hat man sich angeschwiegen wie ein stummer Fisch. Sondern die haben darüber gesprochen. Für viele, für euch, für dich, für uns. Stirbt Jesus, vergießt er sein Blut und er schafft eine neue Tischgemeinschaft. Abendmahl ist nicht nur was für mich. Jesu Tod ist nicht nur was für mich, sondern stellt mich in eine neue Tischgemeinschaft. An dieser Tischgemeinschaft sitzen alle, die von Jesus eingeladen wurden. Tischgemeinschaft ist Ausdruck von Gastfreundschaft und Freundlichkeit. Mich hat's letztens fast von den Socken gehauen, als ich 2. Mose 24 gelesen habe. Den Text, den ich gerade eben versucht habe zusammenzufassen, wo der Mose dieses Blut sprengt. Da gibt's noch was. Es geht noch weiter, dieser Text. Nämlich nachdem er dieses Blut gesprengt hat über das Volk, steigt Mose mit Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels auf den Berg. Und oben auf dem Berg, heißt es, sahen sie den Gott Israels. Der Boden zu seinen Füßen war wie mit blauen Edelsteinen ausgelegt, klar und leuchtend wie der Himmel. Und da müsst ihr mal zu Hause nachlesen, 2. Mose 24, Vers 11. Gott erlaubte den ausgewählten Vertretern des Volkes, in seine Nähe zu kommen. Er streckte nicht die Hand gegen sie aus, um sie zu töten. Sie durften Gott sehen und aßen und tranken in seiner Gegenwart. Tischgemeinschaft. Mit Gott. Mitten auf dem Berg. Nichts trennt sie von Gott. Nähe. Und dort sitzen sie, essen und trinken. Und Jesus war dafür bekannt. Er hat mit jedem gegessen und getrunken. Und er hat für mindestens 15.000 Brot organisiert, durch ein Wunder, um ihnen Essen zu geben und sie nicht hungrig nach Hause zu schicken. Und ihr wisst genau, was es bedeutet, wenn jemand euch zum Essen einlädt oder wenn euch jemand einen guten Kaffee hinstellt. Diese Woche habe ich einen Spediteur, der Zelte gebracht hat für die Jungschar. Was habe ich ihn gefragt? Möchten Sie gerne einen Kaffee? Ja, der wollte einen Kaffee. Und wenn jemand zu mir in die Seelsorge kommt, das Erste, was ich ihn frage, ist, hättest du gerne einen Kaffee oder willst du was trinken? Und ich bin mir sicher, das ist bei euch zu Hause genauso. Und die Leute, die ihr an euren Tisch setzt, die wollt ihr nicht loswerden, sondern mit denen wollt ihr Zeit pflegen, Gemeinschaft pflegen. Und so war das auch damals. Die Tischgemeinschaft war Zeichen von Liebe, von Freundlichkeit, von Ehrerbietung. Von Vertragsschlüsse hat man damit gefeiert. Gibt's heute noch Geschäftsessen oder nach Vertragsabschlüssen. Man hat miteinander Zeit verbracht und hat sich gegenseitig geehrt. Und genau das tut Gott im Alten Testament. Und genau darauf blickt Jesus voraus. Er sagt, ich werde nichts mehr vom Saft der Reben trinken bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein trinken werde im Reich Gottes. Und deswegen ist dieses Abendmahl Tischgemeinschaft derer, die sich um Jesus sammeln, schon hier auf der Erde, aber gleichzeitig immer auch Hoffnungsmahl, weil wir vorausschauen. Wir können vielleicht versuchen, verschiedene Aspekte zusammenzufassen. Was ist das Abendmahl? Ich habe am Anfang gefragt, warum feierst du das Abendmahl? Warum feiern wir das Abendmahl? Ist es überhaupt okay so? Ja, wir feiern kein Passamahl, wir feiern einfach nur das Abendmahl. Wir nehmen zwei Elemente aus dem Passamahl heraus, Brot und Wein, bei uns Traubensaft, und feiern miteinander, was Jesus für uns getan hat. Ja, das Abendmahl ist Erinnerungsmahl. Paulus sagt, oder Jesus sagt, tut das zu meinem Gedächtnis. Damit wir uns daran erinnern, was Jesus getan hat. Nicht an Lämmer, nicht an den Auszug aus Ägypten, sondern die Freiheit von Sünde und Schuld und die Möglichkeit, mein Problem zu lösen und neu vor Gott zu treten. Es ist ein Erinnerungsmahl. Es ist ein Vergebungsmahl, wo wir eingeladen sind, einfach das auszusprechen, was uns in den Sinn kommt, wo wir schuldig geworden sind vor Gott. Und um Vergebung zu bitten. Kein Opfer wurde im Alten Testament dargebracht im Tempel. Einfach nur so nach dem Motto, kein Sündopfer zumindest, nach dem Motto, ja, ich will mal wieder ein Opfer machen. So schön hier. Sondern man hat zum Ausdruck gebracht, was uns trennt. Was man bereut. Und das Abendmahl ist die Einladung, diese Beziehung zu Jesus zu erneuern. Zu sagen, es tut mir leid, wo ich schuldig geworden bin. Es tut mir leid, wenn ich dich an die zweite Stelle gesetzt habe. Es ist die Einladung, neu Abendmahl zu feiern. Es ist Gemeinschaftsmahl. Das Abendmahl öffnet uns den Blick nicht nur für uns, sondern auch für die anderen. Zeigt uns, dass wir nicht alleine diejenigen sind, die am Tisch Gottes sitzen. Dass da nicht nur Schweizer sitzen, sondern auch Deutsche, Südafrikaner. Menschen aus El Salvador können da sitzen, aus Costa Rica, aus dem Südsudan, Schweden sogar, Brasilianer, genau, sind eingeladen an Gottes Tisch, weil Jesus sagt, kommt, ich liebe euch, ich sterbe für euch, ich vergebe euch. Eingeladen sind wir als Gemeinschaft. Und das war übrigens der Fehler der Korinther. Nach der ganzen Predigt, wo ich ja nur versucht habe, andeutungsweise zu erklären, was das Abendmahl ist, muss man sich mal vor Augen halten, dass Paulus den Korinthern schreibt, das, was ihr feiert, ist gar kein Abendmahl. Ihr tut zwar so, aber ihr feiert gar kein Abendmahl. Warum? Nicht, weil ihr nicht vorher in der Beichte wart oder euch um Vergebung gebeten habt, sondern weil ihr euch gegenseitig nicht liebt, weil ihr euch gegenseitig verachtet, weil ihr gegenseitig euch für besser haltet als die anderen, weil die einen besoffen sind und die anderen noch Hunger haben. Wie geht denn das in der Gemeinde, dass ihr nicht euch gegenseitig liebt, euer Essen teilt, die einen sitzen da, haben Hunger und die anderen, die sind besoffen? Das ist das Problem gewesen der Korinther. Und wenn Paulus sagt, dass man das sich nicht zum Gericht nehmen soll, dann meint er damit, dass wir uns gegenseitig lieben sollen. Dann meint er nicht, dass wir sündlos sein müssen. Niemand, der zum Abendmahl kommt, kann sündlos sein. Hey, hier geht's darum, dass ich nicht sündlos sein kann. Es geht um eine unwürdige Art, das Abendmahl zu feiern, die zum Ausdruck bringt, ich bin was Besseres, ich verachte den anderen. Und dann kannst du das Abendmahl heute feiern, wenn du so über andere denkst. Und nicht verstehst, dass der andere genauso geliebt ist von Gott. Dann hast du ein Problem mit dem Abendmahl, dann solltest du es nicht nehmen. Wenn du die anderen, die hier im Raum sitzen, nicht lieben kannst und dich nicht darüber freuen kannst, dass sie auch zu Gottes Tisch eingeladen sind, dann solltest du aufs Abendmahl verzichten. Denn dann feierst du nicht das Mahl, was Jesus feiern möchte. Es ist ein Gemeinschaftsmahl. Und es ist ein Hoffnungsmahl, weil wir darauf blicken, dass wir eines Tages mit Gott am Tisch sitzen und feiern. Christen gehen auf eine festliche Ewigkeit zu. Gott feiert mit uns. Erinnerungsmahl, Erneuerungsmahl, Gemeinschaftsmahl, natürlich auch Dankmahl, Hoffnungsmahl. All das ist das Abendmahl.